Gut, wir heißen Gebetszentrum, wir sind ein Gebetszentrum, wir sind ein Ort des Gebets. Und ich dachte mir, nach ein paar Wochen machen wir mal, oder nach ein paar Monaten von Teachings, die wir anbieten, machen wir mal ein Teaching zum Thema Gebet. Weil es die wichtigste Aktivität hier im Raum ist, bei uns im Dienst, aber auch im Leben eines Christen. Das Gebet ist die Interaktion, ist die Beziehungspflege mit Gott. Und wie wir es heute machen, ich werde ein paar Prinzipien weitergeben, mit euch teilen aus der Bibel. Ein paar Bibeltexte uns angucken, ein paar viele Bibeltexte vielleicht. Aber es ist wichtig, dass die Sachen, die wir lernen, die Sachen, die wir glauben, biblisch gegründet sind. Deswegen ist mir es immer wichtig, dass wir in die Bibel gehen. Ich nicht einfach irgendwelche Theologien hier weitergebe, die ihr denn glaubt oder nicht glaubt, wie auch immer. Was wir machen werden, ich werde ein paar Prinzipien weitergeben, die auch auf eine gewisse Art und Weise ein paar häufig gestellte Fragen beantworten oder zumindest eine Antwort darauf geben, häufig gestellte Fragen, wenn es ums Gebet geht. Auf ein paar werde ich eingehen, aber wir werden im Anschluss, und ich hoffe, ich komme relativ schnell durch mit dem Stoff, werden wir im Anschluss eine kleine Frage-Antwort-Zeit haben, wo ihr Fragen stellen könnt zum Thema Gebet. Zu diesem ganzen Thema, was wir jetzt anpacken, aber auch im weiteren Sinne Gebet. Fragen, die euch unter den Nägeln brennen. Es gibt keine seltsamen oder dummen Fragen. Die meisten Fragen, die meisten Leute haben, sind die immer wieder gestellt werden und die immer wieder beantwortet werden müssen. Also traut euch und macht euch Notizen, falls euch irgendwas einfällt, irgendeine Frage auch über diesen Stoff hinaus, aber zum Thema Gebet im engen wie auch im weiteren Sinne. Habt ihr im Anschluss Zeit, diese Frage zu stellen. Ich versuche, darauf einzugehen. Natürlich bin ich nicht allwissend, aber ich werde versuchen, soweit wie ich es kann, darauf eine Antwort zu geben. Gut, das Thema, wie gesagt, ist Gebet. Und ich möchte heute, da Gebet an sich, ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Formen von Gebet, so viele unterschiedliche Formen mit Gott zu reden, mit Gott Gemeinschaft zu pflegen und wir als Gebetszentrum mit unserem Gebetsraum und diesen unterschiedlichen Gebetsformen, die wir selbst hier haben, die unter der Woche selbst hier in diesem Raum stattfinden, sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Gebetsformen haben. Wir haben stilles Gebet, wir haben Singen, wir beten für Dinge, für unsere Stadt, wir beten für Nationen, wir beten für andere Christen, verfolgte Christen und so weiter. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, wenn wir von Gebet reden. Es ist so ein riesiges Thema mit so einem großen Spektrum. Deswegen möchte ich mich heute ein kleines bisschen einschränken, ein bisschen beschränken von der Thematik auf Gebet für etwas, Gebet für Dinge. Und damit meine ich Dinge wie materielle Dinge, aber auch immaterielle Dinge. Dinge wie Weisheit, Gebet für Weise, Gebet für Durchbrüche, Gebet für Finanzen, Gebet für Erweckung, Heilung, was auch immer, aber Gebet für eine gewisse Sache. Das ist der Fokus. Normalerweise unterscheidet man, je nachdem wo man ist, gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Das eine nennt man häufig Bittgebet, das ist das Beten für Dinge für mich, ist Bittgebet. Gibt sicher auch bessere Worte dafür, aber das ist ein gängiges Wort, um das zu beschreiben. Und dann gibt es Fürbitte, das ist vor allem das Gebet für Dinge, wie gesagt, immateriell und materiell, für andere. Fürbitte für andere, Bittgebet für mich. Und diese beiden Themen, diese beiden Aspekte, darum geht es heute ein kleines bisschen. So, das erste Prinzip, und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, wenn ich es sage, ist die Trinität des Gebets. Ich glaube, wenn es um Gebet geht, gibt es drei unterschiedliche Aspekte und drei unterschiedliche Ebenen, die Teil vom Gebet als Ganzes sind. Und es ist für uns notwendig, alle drei Ebenen wertzuschätzen, zu erkennen und auch mehr oder weniger ausbalanciert zu haben. Und ich möchte Ihnen ein bisschen vorstellen, diese unterschiedlichen Ebenen, und dann darauf eingehen, was passiert, wenn wir gewisse Ebenen vernachlässigen bzw. überbetonen. Die erste Ebene des Gebets ist Beziehung. Gebet zuallererst ist Gespräch mit Gott ist ein Suchen Gottes, ist ein Suchen nach Gemeinschaft mit Gott, ist Zeit mit ihm zu verbringen. Das heißt, man baut Beziehung mit ihm. Gutes biblisches Beispiel ist Psalm 27, 4 und 8, relativ bekannt hier in unserer geistlichen Gegend, in unserem geistlichen Milieu. Und da heißt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Und dann Vers 8 sagt Gott, ruft Gott da, David zu, such mein Angesicht. Und David sagt, dein Angesicht, du Herr, werde ich suchen. Dieses Suchen des Angesichts, dieses Suchen der Nähe Gottes, Beziehungsaspekt, Beziehungsbau, Beziehung bauen, ist Qualitätszeit mit Gott. Die zweite Ebene ist die Segensebene. Also hier geht es darum, wofür ist Gebet da? Was sind die Gründe, warum Gebet existiert? Und Segen meint, etwas von Gott zu bekommen. Gebet ist da, um etwas von Gott zu bekommen. Materielle Güter, geistliche Güter, seelische Güter, was auch immer es ist, Gebet ist da, weil Gott uns segnen möchte durch Gebet. Beispiele dafür, Matthäus 6, Vers 11. Gib uns unser täglich Brot. Das ist Teil vom Vater unser, Gottes Anleitung, wie wir beten sollen. Gib uns unser tägliches Brot. Es ist nichts Schlechtes und nichts weniger Geistliches daran, Gott um materielle und immaterielle Güter zu bitten. Er will es. Es ist seine Anleitung, mit ihm zu sprechen. Teil davon ist, ihn zu bitten um Dinge. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird geöffnet. Und ein paar andere Texte könnt ihr selbst nachlesen. Johannes 14, Vers 13 und 14 ist auch ganz gut. Es gibt deutlich mehr als diese, aber ich glaube, ein paar reichen aus und ich wollte ein paar anführen. Und bei Segen geht es um die Freisetzung von Gottes Willen und sein Segnung in meinem Leben. Und das ist ein Anliegen des Gebets und es muss ein Anliegen des Gebets sein. Vielleicht nicht eines jeden Gebets, aber das ist, warum Gott Gebet möchte und ins Leben gerufen hat, diese ganze Idee, dieses ganze Konzept. Und der dritte Aspekt ist Herrschaft. Gebet ist im Reich Gottes die Art und Weise, wie Herrschaft ausgeübt wird. Beispiele, Psalm 2, Vers 8. Und das Interessante ist, also ich lese einfach vor. Fordere von mir und ich will dir die Nation zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Fordere von mir oder bitte mich. Und das Interessante ist, Psalm 2 eigentlich ein messianischer Psalm ist, wo Gott das eigentlich sagt. Zu wem? Gott der Vater, zu Gott dem Sohn. Und es ist interessant, dass Jesus, der regiert, dessen Name erhoben ist über alle, und selbst in Psalm 2 regierte bereits, weil er bereits eingesetzt worden ist auf Zion, wenn ihr euch den Psalm durchlest. Er regiert bereits, aber wie regiert er? Wie führt er seine Herrschaft aus unter den Nationen, in denen er den Vater bittet? Das heißt, Gebet ist nicht nur ein tolles Gespräch zu haben mit Gott, es ist zu herrschen. Ein anderer Bibeltext ist Jesaja 62, Vers 6 bis 7. Da heißt, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Das hat nationale und internationale Folgen. Hier geht es um Herrschaft. Hier geht es darum, seinen Willen freizusetzen, in der Welt. Und all diese drei Aspekte sind wichtige Kernthemen und wichtige Schwerpunkte des Gebets. Es sind die Gründe, warum Gebet existiert. Was ist das Ziel? Was ist der Grund hinter Gebet? Es sind diese drei Dinge. Und wenn man sich das ein kleines bisschen anguckt, sieht man drei Richtungen, in die das geht. Beziehung geht Gott. Der Fokus liegt auf Gott. Ich will Beziehung bauen, das heißt, ich richte meine Augen auf ihn, genauso wie Psalm 27 es sagt, um seine Schönheit, seine Freundlichkeit anzuschauen, Zeit mit ihm zu verbringen, zu wissen, wer er ist, ihn kennenzulernen. Tiefe zu gehen, in Intimität mit ihm zu leben. Segen ist ich. Der Fokus bei Gebet, wo es darum geht, Dinge zu bekommen, liegt auf mir, liegt auf meine Not, liegt auf meinen Bedürfnissen, liegt auf meinen Wünschen. Und der Fokus bei Herrschaft liegt auf dem Du, auf quasi alle anderen als Gott und ich selbst. Das heißt, ich gucke nach draußen, die Nöte einer Stadt, die Herausforderung von einem Freund, die Krise von einem bekannten Pastor oder was weiß ich, ist der Fokus, der Blick, die Blickrichtung auf jemand anders gerichtet. Und wenn wir uns das angucken, diese dreifache Geschichte, sehen wir nichts anderes als Matthäus 22, Vers 37 und 39. Das ist das erste und zweite große Gebot. Es ist Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Alle drei Parteien finden wir da drin wieder. Und das heißt, Gebet an sich ist bereits eine Erfüllung und eine gleichrangige Wertschätzung des ersten und des zweiten Gebots. Beten mit dem Blickpunkt bedeutet nichts anderes, als in Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe zu wandeln. Deswegen sind alle drei wichtig. So zusammengefasst bedeutet das, Gottes Herzschlag für Gebet ist, uns zu begegnen, uns zu beschenken und seinen Willen durch uns freizusetzen. Das ist, worum es geht bei Gebet. Diese drei Dinge. Und alle drei sind Anliegen im Herzen Gottes. Nicht nur Optionen, sondern Dinge, die er wünscht zu tun. Und was wir tun wollen und tun sollten, ist, Extreme zu vermeiden. Und es gibt Extreme, wo wir eins herausnehmen und sagen, das ist das einzig Wahre, das ist das einzig Geistliche. Und es führt zu vielen Problemen. Gehen wir mal ein paar Dinge durch. Es gibt Leute, die setzen den Beziehungsaspekt im Gebet heraus, stellen es vor allen anderen und vernachlässigen die anderen beiden. Sind Leute, die Gebet eigentlich nur dazu sehen, mit dem einzigen Grund, Beziehung mit Gott zu bauen. Ich kenne sogar Leute, die aufhören, für Dinge zu beten. Die sagen, Gebet geht eigentlich bloß nicht darum, dass ich mit Gott Zeit verbringe, aber ich bete für nichts. Wenn Gott was tun möchte, dann tut er es sowieso, dann braucht er mich nicht. Was an sich stimmt, aber wir werden gleich ein bisschen auf die andere Seite der Medaille kommen. Aber sie verpassen eigentlich ein Hauptanliegen des Gebets und Gottes Ziel für Gebet, indem sie Gebet nur als Vehikel für Beziehungsbau sehen. Sie vernachlässigen damit Gottes eigenes Design für Gebet und verpassen genauso, dass Gott einen eigentlich beschenken möchte. Und nicht nur Zeit mit dir verbringen will. Natürlich will er Zeit mit dir verbringen. Und natürlich will er sich nicht nur beschenken, ohne Zeit mit dir zu verbringen. Deswegen Gebet. Aber ihm ist es wichtig, uns zu beschenken. Und wenn du glaubst, du kannst mit Gott Beziehung bauen, ohne diesen Aspekt von ihm kennenlernen zu wollen, dass er dich beschenken möchte, auch durch dein eigenes Gebet, dann verpasst du eigentlich das, was du so, worauf du so einen extrem schweren Schwerpunkt drauflegst. Wie gesagt, Matthäus 7, Vers 7 sagt es ganz klar, wenn du durch Gebet mehr bekommst, dann wirst du ohne Gebet auch mit weniger leben müssen. Matthäus 7, Vers 7 sucht oder bittet und euch wird gegeben, macht nur Sinn, wenn es auch bedeutet, dass wenn ich nicht suche, wenn ich nicht bitte, weniger habe. Und das ist die schlechte Seite. Egal, wie viel du, wie tief du in deiner Beziehung mit Gott gehst, du lebst mit weniger. Selbst in deiner Beziehung mit Gott, hättest du mehr, würdest du dafür beten. Und es ist genau der Grund, diese Überfokussierung auf Beziehung, weshalb viele von uns dieses Verständnis von Gebet haben, dass es Gott eigentlich die ganze Zeit nur um mein Herz geht. Dass eigentlich die meisten Gebete, die ich bete, nicht beantwortet werden. weil Gott immer eine größere Agenda hat und es eigentlich was Besonderes oder fast schon schockierend ist, wenn man ein Gebet beantwortet. Viele von uns denken so, und wenn ich nicht aufpasse, denke ich genauso. Aber wenn man wirklich mal aufpasst, was man betet und wie viel davon wirklich erfüllt wird, dann wird es sowas nie wieder denken. Früher, als ich noch ein Teenager war, hatte ich ein Online-Forum gestartet und wir hatten ein Forum-Teil da drin für Gebetsanliegen. Und Leute, die auf dem Forum waren, konnten Gebetsanliegen posten. Und wir haben das so gemacht, dass sie uns ein bisschen up-to-date gehalten haben, mit dem, wie es abläuft. Und dann, wenn Gebet wirklich beantwortet wurde, habe ich vor diesem Thread, am Anfang von diesem Titel, von dieser Betreffzeile geschrieben, beantwortet. Und es ist faszinierend und schockierend gewesen für mich, dass so gut wie alle beantwortet wurden. Das hat mich damals weggehauen, weil ich dachte, genau das, wenn Gott wirklich mein Gebet beantwortet, dann ist das was super Tolles, wo ich dann im Gottesdienst vorgehen muss, weil zum ersten Mal in diesem Jahr oder so Gott ein Gebet von mir beantwortet. Wenn wir wirklich aufpassen und mal ein bisschen statistisch gucken, wie viel wir beten und wie viel davon beantwortet wird, ist faszinierend. Gott ist treu. Gut. Nur um das zu unterstützen, Gott geht es nicht nur um Beziehung im Gebet. Ihm geht es genauso darum, uns zu segnen. Und natürlich ist das nichts anderes als eine Erweiterung von Beziehung. Aber er möchte uns Dinge geben. Es ist nicht falsch, für Dinge zu beten. Dann gibt es Leute, die vor allem diesen Segenaspekt im Gebet hervorheben und alle und die anderen beiden vernachlässigen. Wo es dann nur um mich geht die ganze Zeit, wo ihre Gebetszeit eigentlich aussieht, irgendwelche Listen runterzurattern von Nöten und Bedürfnissen und Wünschen, aber wo relativ wenig Austausch, Herzensaustausch mit Gott stattfindet. Das ist natürlich genauso schade. Dort, wo Gott zu einem unpersönlichen Automat verkommt. Und das Problem an dieser Stelle ist, wenn du sein Herz nicht kennst, wenn du nicht in Beziehung mit ihm wirklich lebst, dann passiert es auch meist so, wenn du mit diesem Automatenverständnis betest, dass du frustriert bist, weil du betest einmal, betest zweimal, nichts passiert und du erkennst das Herz Gottes dahinter nicht. Du kennst Gottes gnädiges und überschwängliches Herz, was dich liebt und dir Dinge geben will, nicht, und du hörst auf mit Beten. Du hast keinen wirklichen... Also andauernd zu beten wird schwer sein mit so einem Verständnis. Und es macht auch nicht wirklich Spaß, die ganze Zeit irgendwelche Listen runterzurattern. Und das Problem, was mit dem Schwerpunkt auf Segen, auf diese Segensebene einherkommt, ist, dass wir Gebet verstehen hauptsächlich als eine Art Währung. Wo Gott irgendwie wartet und wir müssen so und so viele Gebete einwerfen, bis er endlich reagiert. Und so ist es. Der Mangel an dieser Stelle ist, dass wir seine Willigkeit, uns Dinge zu geben und Dinge und uns zu beschenken, verpassen. Sondern das dritte, Leute, die diesen Herrschaftsaspekt sehr hervorheben im Gebet. Und das sind meist Leute, die ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie zu lange für sich selbst beten. Die ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie 5 Minuten mal den Fokus auf sich selbst legen, statt ständig für andere Leute und andere Städte und so weiter zu beten. Sind Leute, die Schwierigkeiten haben, auch für ihr eigenes Herz und für ihre eigene Beziehung mit Jesus zu beten, weil durch ihr Gebet könnten ja 3, 4, 5 andere Leute irgendwo errettet werden, indem sie da für ihre Herzen beten, ne? Sind diese Vorstellung davon, dass du effektiv sein musst im Gebet. Na, habt ihr schon mal dieses Gefühl gehabt, ihr habt eine Gebetszeit, eigentlich ist es gut gewesen, aber am Ende denkt ihr, ihr wart voll ineffizient, waren nicht wirklich reich, die Gebetszeit, ihr habt nicht wirklich viel geschafft. Genau dieses Denken. Dort, wo Gebet hauptsächlich zum Dienst an andere wird, zum Dienst an der Stadt, Dienst an Freunde, Dienst an Pastor oder was weiß ich, wo dieser Beziehungsaspekt fehlt und auch dieser Fokus auf sich selbst zu gucken, für sein eigenes Herz, für seine eigene Beziehung mit Gott zu beten. Und dann gibst du nur, statt bei Gott aufzutanken und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist nicht sein Design. Gut, so viel zu dieser Trinität des Gebets. Jetzt möchte ich ein paar Punkte sagen zum Thema, warum gebeten und warum nicht. Und es gibt so viele Bibeltexte zum Gebet, die man eigentlich anführen könnte. Aber ich finde Matthäus 6, 7 bis 9 gerade in dem Hinblick auf warum wir beten und warum nicht sehr, sehr interessant. Es gibt ein paar Prinzipien, die hier drin stecken. Ich lese kurz vor und dann gehen wir drauf ein. Matthäus 6, 7 bis 9. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unseren Vater in den Himmel. Und dann geht es weiter, das Vater unser angestellt. Aber hier in diesen drei Versen stecken ein paar interessante Prinzipien drin zum Thema Gebet. Das erste ist, wir beten nicht, um etwas von Gott zu verdienen. Und das ist genau das, was Jesus sagt, die plappert nicht wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist dieses Verständnis, wie ich gerade schon gesagt habe, von Gebet als Währung. Viele Worte ist gleich viel Gebetserhörung. Durch meine viele Worte kriege ich Gott auf meine Seite, kriege seine Aufmerksamkeit und endlich reagiert er. Und das ist eigentlich dieses Verständnis davon, dass Gott nicht willig ist und ich mir das erst verdiene, das erst erwerben muss. Und Jesus sagt ganz klar, lass das nicht deine Motivation sein im Gebet. Bete nicht und plappe auch nicht ultra lange Gebete oder ultra schöne Gebete, kann ja ausgeführt werden, wie auch immer, weil du glaubst, es würde mich beeindrucken oder weil du glaubst, ich würde damit mich endlich bewegen, Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte. Es geht nicht darum, im Gebet, auch beim Vielbeten nicht, auch beim 24-7-Beten nicht, was unsere Vision hier ist, geht es nicht darum, etwas von ihm zu verdienen, dadurch, dass wir einfach viel beten, dass wir super geistlich sind und Gebet super ernst nehmen. Das zweite ist, der Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das heißt, wir beten nicht, und es soll eigentlich klar sein, aber wir bitten nicht, um Gott etwas mitzuteilen, was er noch nicht weiß. Das heißt, wir müssen Gott eigentlich nichts sagen im Sinne von lange erzählen und rumerzählen und ihm erklären, was eigentlich das Problem ist, sondern es reicht, knappe, kurze, klare Gebete zu sagen, die ehrlich sind, die ernst gemeint sind. Und manchmal sind es 10, 20 Sekunden Gebete, die ernster und wertvoller sind als dein 5 Minuten Beten für eine Sache. Und die Idee dahinter ist, dass Gott nicht blind ist für meine Not. Nicht nur, dass er, hier geht es nicht nur ums Wissen. Gott ist allwissend, er weiß alles, ob er es will oder nicht. Das ist dann unser Verständnis. Aber er ist zutiefst involviert in mein Leben. Das heißt, er ist nicht blind für die Sachen. Und er weiß nicht nur einfach so, sondern er weiß, weil seine Augen auf mich gerichtet sind. Er ist nicht blind für meine Not. Er weiß, was ich brauche. Und das Interessante ist, normalerweise die Frage kommt auf, warum beten, wenn Gott schon alles weiß? Warum soll ich ihm sagen, wenn er es bereits weiß? Und es ist interessant, wie Jesus hier denkt. Er sagt in 7, plapper nicht so viel, versuche nicht irgendwas zu verdienen, versuche nicht meine Aufmerksamkeit zu bekommen, denn du hast sie bereits. In 8 sagt er, er weiß bereits alles. Das heißt, Ich bete eigentlich nicht, um etwas zu erwerben, und ich bete auch nicht, um ihn irgendwas zu sagen. Er weiß schon alles. Und er ist bereits willig, Dinge zu tun. Und dann würden wir normalerweise denken, ja, aber warum denn beten? Warum ihm denn sagen und so Zeugs? Ne? Und Jesus sagt, genau deswegen betet. Ich verstehe seine Logik nicht, aber dritter Punkt, weil Gott will, dass ich bete. Und es sollte eigentlich schon reichen, mir eins, zwei und die jetzt, die anderen Punkte, die auf der nächsten Folie kommen, sind eigentlich relativ irrelevant, weil weil der dritte Punkt relativ klar ist. Gott möchte, dass ich bete. Gott möchte, dass ich mit ihm rede. Gott möchte, dass ich kommuniziere mit ihm. Gott möchte, dass ich ihm sage, was ich brauche. Und normalerweise ist das meine Antwort, wenn Leute fragen, warum soll ich beten, wenn Gott schon alles weiß? Dann sage ich einfach, weil es möchte. Weil er möchte, weil er es genießt und weil er möchte, dass du mit ihm sprichst. Gut, so viel dazu. Das sind drei Prinzipien. Jetzt springen wir kurz zu einem anderen Bibeltext, der ganz, ganz interessant ist. Das ist Jesaja 30, Vers 18 und 19. Das heißt, darum hart, das bedeutet, wartet der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Und darum macht er sich auf, dass er sich eurer erbarme. Dann in Vers 19 geht es weiter. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er deine Stimme hört. Und das Prinzip, was hier dahinter steckt, ist zutiefst verblüffend. Was sagt es aus? Erstmal, okay, noch vor vier, ganz kurz. Der Herr wartet. Er wartet. Er hat eine Entscheidung getroffen, zu warten. Zu warten, worauf? Auf unsere Stimme. Das ist dann am Ende, kurz vorweggenommen. Jetzt, der vierte Punkt ist, wir beten nicht, um ihn zu überzeugen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Es geht nicht darum, Gott zu überzeugen, etwas zu geben, was er nicht bereits geben möchte. Und das ist ganz klar in diesem Vers. Er macht sich auf, dass er sich eure erbarmt. Er wartet darauf, dass er euch gnädig sei. Das heißt, Gott hat zutiefst ein Anliegen, sich unser zu erbarmen, in unsere Not einzubrechen. Und er hat zutiefst ein Anliegen, uns gnädig zu sein, Gnade zu zeigen, uns zu beschenken. Sein Anliegen ist bereits da. Ich muss es nicht verdienen und ich muss ihn nicht überzeugen, mir etwas zu geben. Und trotzdem, obwohl er diesen Wunsch hat, mich zu beschenken, obwohl er diesen Wunsch hat, eigentlich meine Gebete zu beantworten oder prinzipiell in meine Nöte einzubrechen, tut er was? Er wartet. Und das ist sein eigenes Design. Das ist eine Art und Weise, wie er sich entschieden hat, das Universum zu regieren. Indem er sagt, solange wie ihr nicht betet, warte ich. Ich will euch geben, ich will euch beschenken, aber ich warte darauf, bis ich eure Stimme höre. Wir beten, weil Gott, selbst wenn er etwas geben will, wartet, bis wir die Stimme erhöhen. Das ist ganz klar in diesem Vers, ganz interessante und ganz wichtige Verse, wenn es um das Thema Gebet geht. Wir beten, weil Gott wartet, obwohl er das geben möchte, darauf wartet, dass wir unsere Stimme erheben, bis er sie hört. Und hier, Punkt 6, ist quasi eine Weiterführung von diesem Punkt 5 und von dieser ganzen Thematik in Jesaja 30. Der Grund dahinter ist, weil Gott Segen und Herrschaft vor allem in Beziehungen und Partnerschaften mit ihm freisetzen will. Und damit ist nicht gemeint, dass Gott auf mein Gebet angewiesen ist. Dass Gott nicht die Welt regieren kann, außer ich gebe ihm das Recht dazu. Haben wir auch manchmal das Denken. Gott ist absolut fähig und mehr als willig, Dinge zu tun, unabhängig von uns. Und er macht das mehrere Male in der Bibel. Daran scheitert es nicht. Aber es ist Gottes Sehnsucht und Gottes Anliegen, Dinge mit uns, in Kooperation mit uns zu tun. ist interessant, dass Gott Engel geschaffen hat, dienstbare Wesen. Und dass wir in der Bibel sehr, sehr häufig finden, dass eigentlich Engel den Willen Gottes ausführen. Warum? Weil Gott unfähig war? Weil die Engel besser sind? Nein, weil Gott es liebt, mit anderen Wesen zu kooperieren. Andere Wesen hineinzuziehen in das, was er tun will, in das, was er tut. Und das ist sein Anliegen in allen. Wir beten, weil er Dinge tun möchte und weil er möchte, dass wir ein Teil davon sind. Und für mich ist gerade dieser sechste Punkt so wichtig, wo ich verstehe eigentlich, da kommt alles zusammen. Hier geht es um Beziehung, hier geht es um diese Qualitätszeit, hier geht es um die Nähe Gottes, die, nach der er sich eigentlich sehnt. Warum er Segen und Herrschaft zusammengepackt hat, in Gebet, mit Beziehung verknüpft, es ist nicht voneinander trennbar. Keins davon ist trennbar davon. Und er sagt, ich gebe dir nur Dinge, wenn du bereit bist, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich gebe dir mehr, wenn du zu mir kommst. Und damit kriegen alle kriegen alles, was sie wollen. Er kriegt Gemeinschaft mit mir, ich kriege Gemeinschaft mit ihm, ich kriege den Segen und so weiter. Es ist ein fantastisches Design, was Gott reingesteckt hat in dieses Ding, Gebet genannt. Okay, nächstes Prinzip. Wir versuchen relativ schnell durchzurennen. Anhaltendes Gebet. Warum und wann aufhören? Wir haben gemerkt, oder das war jetzt das Thema von den letzten paar Minuten, dass er möchte, dass wir beten und warum wir beten. Und hier möchte ich jetzt das bisschen weiter aufspannen, um zu zeigen, dass er möchte, dass wir anhalten beten. Und warum? Warum er das möchte und wann es okay ist, für eine Sache nicht mehr zu beten. Wir haben ein gutes Gleichnis, eine gute Stelle auch dazu. Und das ist Lukas 18, Vers 1 bis 7. Eigentlich geht es bis 8, Vers 1 bis 8. Aber hier an dieser Stelle möchte ich bloß 1 und 7 vorlesen und den Rest ein bisschen paraphrasiert zusammenfassen. Lukas 18, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Und er fängt an, beziehungsweise Lukas setzt vorweg, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, was sein Anliegen war. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis, Vers 1, davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Was ist Jesus' Anliegen mit diesem Gleichnis? Ist, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen, nicht müde werden, nicht aufhören, nicht aufgeben. Und dann erzählt er in diesem Vers 2 bis 6 dieses Gleichnis von dem ungerechten Richter, und der Witwe, die zu diesem ungerechten Richter kommt, wieder und wieder und versucht, ihr Recht einzufordern. Und der ungerechte Richter hat keinen Bock, ihr das zu geben. Aber weil die Witwe wieder und wieder kommt und einfach nicht aufhört, und der Richter dann letztlich Angst bekommt, dass die Witwe noch gewalttätig wird ihm gegenüber, gibt es ihr dann trotzdem. Und es ist interessant, auf der einen Seite, dass Gott oder dass Gott sich selbst vergleicht an dieser Stelle mit einem ungerechten Richter. Und die Idee dahinter ist nicht zu sagen, dass Gott immer Dinge nicht geben will, dass er mürrisch ist und überhaupt kein Interesse an uns hat, sondern selbst wenn es so scheint, als würde Gott reagieren auf unsere Gebete, wie dieser ungerechte Richter. Selbst wenn es so erscheint, als hätte er kein Interesse daran, was wir brauchen, als würde es uns nicht geben wollen. Selbst wenn es erscheint, als würde es uns nicht geben wollen, sagt Jesus, bete weiter, werd nicht müde, gib nicht auf. Was für ein Statement. Und dann heißt es in Vers 7, sollte Gott nicht auch rechtschaffen sein, auserwählt, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Und hier geht es natürlich um eine Gegenüberstellung zu dem ungerechten Richter, denn Gott ist nicht ungerecht. Und Gott ist willig und gnädig und sein Herz brennt dafür, uns zu beschenken und uns mit seinen Segen zu überfluten. Sollte Gott nicht erst recht schaffen, seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Mir geht es darum, um dieses permanente, konsistente Gebet. Geht es nicht zwangsweise um 24-7, aber dieses anhaltende Dranbleiben an einer Sache. Und sollte er bei ihm lange warten, das ist relativ, im Griechischen ist es schwer zu übersetzen, beziehungsweise gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Viele deutsche Bibeln übersetzen so, und sollte er bei ihm lange warten. Aber gerade diese Übersetzung macht in dem Kontext wenig Sinn. Weil warum erzählt Jesus uns ein Gleichnis, dran zu bleiben und nicht aufzugeben im Gebet? Wenn das Ziel ist zu sagen, aber es wird nie dazu kommen, dass Gott lange wartet. Nee, im Gegensatz, eine alternative Übersetzung, die Schlachterübersetzung macht das im Deutschen richtig, wenn er auch lange zuwartet mit ihm. Das bedeutet, selbst wenn es länger dauert. Und es ist nicht der einzige Bibeltext, den wir haben, um dieses anhaltende, dranbleibende Gebet zu unterstreichen. Das eine hatten wir vorhin schon, Jesaja 62, dieses Tag und Nacht ihm keine Ruhe geben, bis er Jerusalem wieder zum Licht macht in den Nationen, wieder zum Lobpreis macht. Und dann haben wir natürlich auch 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet alle Zeit. Das heißt, ein biblisches Konzept, und Gott möchte, dass wir dranbleiben, an unseren Gebetsanliegen. Und es ist so interessant, in Vers 8 gleich angeschlossen, und es gehört immer noch dazu zu dieser Textstelle, Vers 8 stellt Jesus dir eine Frage. Ich sage euch, er wird ihn recht schaffen in Kürze, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Und die Frage, die er dort stellt, ist letzten Endes, oder die Angst, diese, was man so sagen kann, dieses Wundern, dieses Fragen von Jesus an dieser Stelle ist, wenn ich wiederkomme, wird es Leute geben, die mich so tief kennen, dass sie bereit sind, auch wenn alles anders aussieht, auch wenn es aussieht, wie als würde ich nicht geben wollen, dass sie mich trotzdem so sehr kennen, dass sie wissen, dass ich ein gnädiger Gott bin und dass ich gerne gebe. Wenn ich wiederkomme, werde ich diesen Glauben auf Erden finden, dieser Glauben, der anhaltend betet, selbst wenn alles andere bergab geht, selbst wenn es nicht so aussehen würde. Wenn ich wiederkomme, werde ich Menschen vorfinden, die mein Herz so gut kennen, meine Willigkeit zu segnen und meine Liebe für sie, dass sie daran glauben werden, inmitten von Umständen, die das Gegenteil sagen. Die Prinzipien, Gott möchte, dass wir an Gebetsanliegen dranbleiben, auch wenn es aussieht, als würde er es nicht beantworten wollen. Das heißt nicht, dass es nicht beantworten wird. Manchmal sieht es so aus, manchmal kriegen wir keine direkte Antwort beim ersten, beim zweiten, beim dritten, beim hundertsten Mal. Und unser Kopf denkt dann, okay, dann will das nicht gehen. Wir haben kein Recht, das zu mutmaßen über Gott. Er sagt, werd nicht müde, bleib dran. Zweit anhaltendes Gebet setzt Gebetserhörung frei, die ausbleiben würden, wenn wir aufgeben. Und das ist wichtig. Wenn du aufhörst zu beten, musst du teils damit leben, dass du gewisse Dinge nicht bekommst. Das ist nicht die einzige Erklärung und ist auch nicht das einzige Ding, woran es dann letzten Endes scheitert oder woran man Durchbrüche festmachen kann oder nicht, aber das ist wichtig. Und zusammen mit Jesaja 30, Vers 18 und 19, diesen Bibeltext, den wir uns gerade angeguckt haben, möchte ich einfach nochmal unterstreichen, dass sich Gott nicht abhängig macht von uns im Gebet, sondern er macht uns abhängig von ihm im Gebet. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, okay, ich würde gern dies, das und jenes machen, aber ich kann nicht, weil niemand betet. Sondern er sagt, schau dir alles an, was ich tun würde. Und jetzt hast du die Wahl zu entscheiden, ob du es haben möchtest. Dann bete. Oder nicht. Dann tu es nicht. Das ist die Logik dahinter. Aber wir sind abhängig von Gott an dieser Stelle, nicht er. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, es gibt in Lukas 18 keinen legitimen Parameter, der ein Aufgeben erlaubt. Nirgendwo ist dort bete und bleib dran, außer, und er sagt, kollektiv, bleib dran, hör niemals auf. So, ein weiterer Bibeltext, der an der Stelle allerdings sehr, sehr interessant ist und uns tiefer nochmal ein Verständnis gibt von dieser ganzen Fragestellung, ist 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Das ist Paulus Stachel im Fleisch. Und es ist interessant, weil wir da ein Beispiel haben, wie man richtig betet, wie man anhaltend betet und wann es wirklich okay ist, aufzuhören. Ich lese kurz vor. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, den ich in Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. So, und jetzt absolut irrelevant, was diese Stachel im Fleisch ist, wollen wir uns auch nicht angucken, das ist ein anderes Thema für vielleicht eine ganz andere Zeit mal. Aber hier haben wir Paulus, der eine Not hat, der ein Problem hat, eine Schwierigkeit. Und was macht er? Natürlich das Richtige. Er kennt den, der ihm helfen kann in dieser Situation. Und was macht er? Er kommt zu ihm und er betet. Und hier heißt es, dass er gefleht hat. Und ich glaube, das ist nicht so ein Beten, das ist wie, ja, Gott nimmt das weg, Amen. Und dann hat er weiter seine Nudeln gekocht. Sondern, dass er wirklich sich eine bestimmte Zeit genommen hat, wo er sich darauf konzentriert hat, wo er über längere Zeit für etwas gebetet und gefasst hat. Wo er wirklich dran war, weil es ihm so wichtig war. Und er hat gebetet. Und was passiert? Nichts. Und jetzt könnte Paulus ja denken, okay, hätte Gott was machen wollen, dann hätte es gemacht, aber scheinbar nicht. Also sieht aus, als würde es nicht machen wollen, dann höre ich es besser auf. Nein, was macht er? Er kommt nochmal. Betet nochmal. Und was passiert? Nichts. Und dann denkt er, ja gut, ich habe Gott nochmal eine zweite Chance gegeben. Man sollte ja immer eine zweite Chance geben, aber es sieht jetzt wirklich, wirklich so aus, als würde er nicht einbrechen in diese Situation. Macht Paulus überhaupt nicht. Was macht er? Nimmt sich das dritte Mal eine Gebets- und Fastenzeit, weil er Durchbruch möchte, weil er weiß, dass Gott Dinge geben möchte, weil er ein williger, gebender Gott ist. Paulus betet anhalten, auch beim Ausbleiben eine Antwort. Er hört nicht auf. Und er mutmaßt nicht irgendwas über Gottes Charakter oder irgendwas über Gottes Willen in dieser Situation. Und das ist der Unterschied, ob du betest mit dem Glauben, dass Gott es gut meint mit dir, oder ob du betest mit Unglauben, quasi im Sinne von Zweifel daran, dass Gott es wirklich gut meint mit dir oder dass Gott dir wirklich zuhört, wenn du betest. Und dass er auch nicht immer gewillt ist, dir was ganz anderes zu geben, deine Gebete immer ganz anders zu beantworten. Und dass es ihm wichtig ist, was dir wichtig ist. Heißt nicht, dass du immer alles bekommst, das will ich auch nicht sagen, aber wir müssen aufhören, so ein Verständnis von Gott zu haben, der immer nur was anderes gibt, weil es ihm immer nur um ein Herz geht und nicht darum, mir Dinge wirklich zu geben. Warum dann Gebet? Dann können wir es in die Tonne kloppen. Okay, anyway. Er hört nicht auf zu beten, auch wenn nichts passiert. Er hört dann nicht auf mit Beten, wenn es schwierig wird, wenn es unangenehm wird, wenn es weh tut, weil du mitkriegst, dass du schon seit Jahren für eine Sache gebetet und nichts passiert. Und es schmerzt, je öfter du dich wieder aufraffst. Und ein weiterer Punkt, wir haben natürlich die Ansätze jetzt nicht hier, aber ein weiterer Punkt, den ich machen möchte, ist, hör nicht auf zu beten für eine Sache, wenn Gott dir verspricht, dass es definitiv stattfinden wird. Denn es geht nicht darum, Gebet ist nicht darum da, um von Gott Versprechen zu bekommen, sondern um von Gott Dinge zu bekommen. Seines, leichterer Grund, der tiefere Grund dahinter ist, gerade dann, wenn dir Gott was verspricht, gerade dann fang an zu beten. Nicht aus Zweifel, nicht aus Angst, dass wenn du jetzt nicht betest, dass Gott es wegnimmt oder so. Sondern weil jetzt klarer als in jeder anderen Situation ist es garantiert, dass du ein Teil der Story bist. Und das ist das, was er möchte. Das ist der Grund, warum er Gebet ins Leben gerufen hat, warum Gebet existiert. Weil er möchte, dass wir Teil seiner Story sind. Für mich gab es unterschiedliche Situationen. Ich war ein bisschen nah in Japan. Das Ding war, als ich mich darauf beworben hatte, gab es 2 Stellen und 3 Bewerbungen. Ich war die letzte, die reingekommen ist. Mir wurde gleich gesagt, von der Bewerbungsstelle, mir wurde gleich gesagt, es sieht schlecht aus für dich. Und ich habe gebetet, nicht nur, dass ich eine Stelle bekomme, sondern dass Gott auch eine dritte aufmacht, wo nur 2 da waren, dass er Erntearbeiter rausschickt. Aber das Ding war, eines Nachts kriege ich einen Traum, und das war vor dem Bewerbungsgespräch, kriege ich einen Traum, in dem Gott mir sagt, also in dem ich in Japan bin, wo Gott mir ganz klar sagt, du wirst die Stelle bekommen, keine Sorge. Und ich wusste an der Stelle, ich habe jeden Tag gebetet, für Monate davor, ich wusste an der Stelle, jetzt ist nicht der Punkt aufzuhören zu beten, sondern jetzt umso mehr mache ich mich Teil von dieser Story und ich bete mit Glauben, weil ich weiß, das wird passieren. Und ich weiß, dass wenn es passiert, war es sowohl er als auch ich. Und es ist so geil, so zu beten, ist das Faszinierendste. Ich hatte es ähnlich jetzt mit meinen Vorbereitungen im Nahen Osten zu ziehen, wo Gott mir wieder und wieder kleine Dinge, die ein bisschen kritisch waren, wo großes Risiko da war, dass es nicht passiert, wo mir einfach versprochen hat, es wird passieren. Und ich wusste, dass ein Aufruf zu beten, nicht ein Aufruf, mich zurückzulehnen, sondern ein Aufruf zu beten und zu wissen, dass wenn es passiert, war es sowohl er als auch ich. Sind wir beide ein Teil von dieser Story? Ist faszinierend. Anyway, ich glaube auch schon wieder. So. Paulus hört erst auf, wann? Und hier haben wir diese Ergänzung zu Lukas 18, weil wir hier Parameter haben, die uns zeigen, wann es okay ist, aufzuhören. Für eine Sache kontinuierlich zu beten. Und ich glaube, wir alle haben Dinge, für die wir jahrelang gebetet haben, über längere Zeit zumindest. Und die sind haben noch nicht stattgefunden. Wir haben vielleicht aufgehört, dafür zu beten. Aber es ist wieder Zeit, diese Dinge neu aufzunehmen und wieder regelmäßig dafür zu beten. Außer, und das ist der einzige Grund, Vers 9, und er hat es mir gesagt. Außer, Gott befiehlt es dir aufzuhören mit beten. Für diese Sache. Du hast kein Recht zu mutmaßen, dass Gott etwas nicht geben will oder dass Gott nicht will, dass du betest, außer er sagt es dir. Und damit meine ich nicht, ich habe jetzt schon 100 Mal gebetet und nichts passiert, ich glaube, das ist ein Zeichen von Gott. Nein, er sagt es dir. Und damit meine ich nicht zwangsweise, dass es jetzt eine hörbare Stimme oder eine offene Vision sein wird, aber das ist deutlich, es ist Gott, dir kommuniziert hat, es ist okay. Hör auf mit beten. Und dann das Zweite, es ist optional, wir werden es nicht immer bekommen, aber gerade dann, wenn du weißt, du sollst für eine Sache nicht beten, dann ermutige ich dich, und er gibt dir diesen zweiten Punkt nicht, ermutige ich dich, ihm danach zu fragen. Gott gibt Paulus Gründe dafür, warum es besser ist, ihm nicht zu geben, was er will. Er erklärt es ihm. Sagt, meine Kraft verändert sich. Du wirst mehr von meiner Kraft sehen, mehr von meiner Herrlichkeit, wenn es so bleibt, wie es ist. Und du wirst ein heiligerer Mann sein, ein demütigerer Mann und dementsprechend größer in Ewigkeit, wenn wir es so lassen, wie es ist. Und dort, wo du weißt, dass Gott nicht möchte, dass du weiter für eine Sache betest, wo er dir dieses Okay gibt, bitte ihn, frag ihn, was ist der Grund? Warum ist es besser? Oder warum möchtest du, dass ich aufhöre, dafür zu beten? Lass es dir erklären. Das hilft so viel, mit Dingen abzuschließen. Und ich möchte an dieser Stelle noch ein größeres Prinzip für Gebet anbringen. Und wir können jetzt nicht über alles sprechen, was Gebet und Gebetserfüllung und Gebetserfüllungsausbleibung, worum es da geht. Aber was ist, wenn Gott Gebete nicht beantwortet? Und wir gehen davon aus, mal, es liegt nicht an uns. Wir beten anhaltend, wir beten wie die Viecher, wir beten mit Glauben, mit Erwartungshaltung. Wir tun alles. Wir tun unseren Teil und trotzdem kriegen wir Gebete nicht beantwortet. Und Gott sagt uns, es ist okay. Der einzige Grund, warum Gott Gebete nicht beantwortet, ist das. Er beantwortet gewisse Gebete nur dann nicht, nur weil er etwas Größeres vorhat. Nur dann nicht, wenn er garantieren kann und garantieren wird, dass in meinem Leben was Größeres hervorkommt durch die Nichtbeantwortung des Gebets, als wenn er es beantwortet hätte. Das hier ganz deutlich in 2. Korinther 12, das ganz deutlich in Römer 8, 28, alle Dinge dienen zum Guten, die er tut. Alles, was er tut, und wenn er sich entscheidet, Dinge nicht zu beantworten, Gebete nicht zu beantworten, dann dient es mir zum Guten. Ein anderes Beispiel in der Bibel ist Lazarus. Ne? Lazarus wird sterbenskrank und dann kommen Leute zu Jesus, also seine Schwester. Seine Schwester oder keine Ahnung, wie auch immer die Familiendingsteile da sind, aber er schickt quasi zu Jesus und sagt, heil Lazarus, heil dein Freund. Und normalerweise sagen Leute immer, Jesus hat alle geheilt, die zu ihm gekommen sind. Hier mal ein Beispiel, wo er es nicht gemacht hat. Was macht Jesus? Er heilt nicht, er bleibt ein paar extra Tage weg und tut nichts. Worte gebeten zu heilen, aber er hat es nicht gemacht. Was war das Endergebnis davon? Jesus hatte was viel Größeres vor. Der Vater hatte was viel Größeres vor mit dieser Situation. Es war nicht nur eine Heilung, es war eine Totenauferweckung. Okay, ein paar Beispiele. Abschließen möchte ich dieses Slide, und das ist der letzte Gedanke, das für eine Sache anhalten zu beten und Dinge zu bekommen durch anhaltendes Gebet oder prinzipiell durch Gebet, bedeutet nicht, dass wir sie verdienen. Und das ist eine Sache, die wir in unserem Kopf richtig... Kacke, wir haben nicht mal genug Zeit für Fragen und Antwort. Aber anyway, ich hab's nicht. Das ist eine Sache, die wir in unserem Kopf richtig stellen müssen. Denn so schnell sehen wir, okay, ich muss beten. Wenn ich bete, bekomme ich. Wenn ich nicht bete, bekomme ich nicht. Bittet und ihr werdet bekommen. Wie ist es nicht verdient? Die Frage ist gut gestellt. Ich habe mir da auch schon... Kopf drüber zerbrochen in der Vergangenheit. Aber ich möchte vielleicht einen Vergleich darstellen, der uns hilft, da hineinzukommen. Zum Beispiel hier im Gebetszentrum. Stellt euch vor, jemand kommt auf mich zu und fragt, oder du kommst auf mich zu und stellst mir die Frage, wo die Putzutensilien sind. Dein Anliegen ist, du musst putzen, suchst die Putzutensilien. Und ich sag dir, du draußen rechts. Gegenüber der Klotür. Und dann dasselbe nochmal oben. Okay? Mein Anliegen ist es, also du kommst mit einer Not, ist vielleicht nicht wirklich sehr notwendig, aber mit einem gewissen Bedürfnis, mit einer gewissen Erwartung. Und ich bin auf der anderen Seite und ich möchte, dass du es bekommst. Ich zeige dir alles, ich gebe dir alles, um genau das zu bekommen. Ich gebe dir die Richtungsanweisung. Ich sage nicht, ja, keine Ahnung, guck mal dahin. Ich gebe dir keine falsche Information. Ich führe dich nicht in die falsche Richtung, sondern ich gebe dir genau das, was dich dorthin führt. Letzten Endes ist genau das mit Gebet. Ein anderes Beispiel ist, ich will nach Ettlingen. Ich frage jemand, wie komme ich nach Ettlingen? Die Person sagt mir, du musst Richtung Süden. Und ich laufe Richtung Norden und dann beschwere ich mich, dass ich nicht in Ettlingen ankomme. Wenn ich in Ettlingen ankomme, sage ich, ah, ich habe es verdient, ja, nach Ettlingen zu kommen. Nein, ich habe einfach gehorcht. Jemand hat mir eine Wegbeschreibung gegeben, wie ich dorthin komme. Da habe ich es nicht verdient, ich war einfach bloß gehorsam. Ich war einfach bloß schlau. Und genau das ist mit Gebet. Gott hat gesagt, letzten Endes, okay, ich möchte euch Dinge geben. Wenn ihr die Dinge haben möchtet, das ist der Weg. Geht ihn. Und wenn ich ihn nicht gehe, dann kann ich mich nicht beschweren, denn Gott hat eigentlich relativ klar gesagt, was uns dorthin führt. Und wenn ich sie gehe, dann verdiene ich nicht, sondern ich habe einfach das Logischste gemacht. Würde auch keiner dann draußen, wenn er an dem Schrank ankommt und sagt, ja, ich habe es verdient, ich habe die Putzutensilien verdient. Das ist doch schwachsinniges Denken. Und der Unterschied zwischen verdienen und nicht verdienen ist, ob ich glaube, dass die andere Person es mir geben will oder nicht. Bei Gebet, wir wissen, dass Jakobus 1, Vers 4 oder 5, dass Gott gerne gibt. Dass er möchte, dass wir bitten und dass er gerne gibt. Dass er ein williger, gebender Gott ist. Nicht ein Knausricher, der uns nichts geben will, wo wir etwas erarbeiten, erwerben, verdienen müssen. Und das ist der Unterschied. Wie verdiene ich, weil es bereits geben will? Er zeigt uns bloß den Weg, wie wir es bekommen. Okay, wir haben jetzt eine Minute. Eine Minute.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Du hast gesagt, ich stimme mit dir alle überein, dass wenn Gott welche Wege erhört, dass er etwas Besseres vorhat.
Ja.
Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Mensch krank ist und betet und einfach heilt?
Ja. Ich glaube, also, ich habe es falsch ausgedrückt an der Stelle, weil ich gesagt habe, was Besseres für dich. Und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise kann man es so sehen und wird es trotzdem noch stimmen. Aber wir sehen in der Kirchengeschichte, wir sehen im Leben von vielen Heiligen und wir sehen in der Bibel, dass teils Menschen Dinge passiert sind, die nicht toll waren. Wo Gott trotzdem was Größeres vorbereitet hat, aber für andere und für ein großes Kollektiv. Und ich glaube, wir denken in unserer westlichen Welt zu individualistisch und das ist nicht Gottes und auch nicht das biblische Verständnis. Ein Beispiel ist die 70 Jahre Exil in Babylonien. Für uns furchtbar vorzustellen, dass es Gottes Wille ist, sein Volk und sein Land und seine Hauptstadt, sein Juwel, Jerusalem, zu zerstören. Und dann sagt in Jeremia 29, Vers 11, und das ist genau im Kontext dieser 70 Jahre, siehe Vers 10, sagt er, denn ich kenne die Gedanken, die ich habe. Gedanken zum Trost, für deine Zukunft zu geben, dir zum Heil, nicht um dich zu verletzen. Und du weißt eigentlich, dass diese Gedanken zum Trost, im Heil, so richtig erst nach diesen 70 Jahren stattgefunden haben. Das heißt, die Generation nach diesen 70 Jahren getroffen. Die Leute, die ins Exil gegangen sind, viele davon wurden umgebracht während der Eroberung von Jerusalem zum Beispiel. Und das ist ein Beispiel. Glaub, dass Gott immer was Größeres vorhat, aber dass du nicht immer auf diese Seite der Ewigkeit davon profitierst. Aber ich glaube trotzdem, es ist immer noch was Größeres für dich, weil es in Ewigkeit da drin ein Wert steckt, der einen Unterschied macht. Und wo du selbst dann zurückblickst und sagst, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt zu beten, es hat sich gelohnt, Dinge nicht zu bekommen. Es hat sich gelohnt, Gott zu vertrauen. Und ich wurde nicht enttäuscht.